Hey, Magistrat Linz hat ohnehin nur Kaffee getrunken, oder?
Nein, das stimmt nicht, weil heute geht es im Stadtcafé Linz um Hilfe für Kinder in Krisensituationen.
Ja, hallo. Danke fürs Zeitnehmen im Stadtcafé Linz. Einmal durchatmen heißt es beim heutigen Thema, denn es ist eines, das mit Sicherheit uns allen nahe geht. Es geht um die Begleitung von Kindern in einer Krise. Mein Name ist Sabine Fürst, ich arbeite als Kommunikationsdrehscheibe im Magistrat Linz und an meiner Seite sind heute Doris Schörgendorfer, Kindergartenpädagogin in Linz.
Hallo.
Und Martina Gassner, Sozialarbeiterin.
Hallo.
Zwei Berufe, die Menschen, sagen wir mal, mit all ihren Herausforderungen im Blick haben, darunter vor allem aber auch die Kinder natürlich. Und ist das jetzt ein harter Job? Was meinen denn die Linzerinnen und Linzer? Das hat unser Lehrlingsreporter-Team herausgefunden.
Die Frage ist, was denn du für Kindergartenpädagogik hältst?
Ich würde es nicht machen.
Warum das nicht?
Weil Kinder anstrengend sind auf Dauer. Wenn man durchgehend mit ihnen arbeiten muss, das ist einfach... 20 Kinder alleine zu betreuen, ist, glaube ich, nicht so lustig. Vor allem, wenn man es richtig machen will.
Ich denke, der Beruf der Kindergartenpädagogik ist eine große Herausforderung, weil jedes Kind individuelle Bedürfnisse hat und individuelle Entwicklungsstände. Und das zu vereinbaren und dazwischen auch noch irgendwie Mama, Schwester, Zuhörerin und Zuhörer zu sein, ist eine große Herausforderung. Und ich hoffe, es gibt ganz viele Menschen, die Geduld, Lust und Laune haben, das zu machen.
Wie glaubt ihr, wird das behandelt, wenn dann ein Kind vielleicht daheim nicht so gut behandelt wird? Wie wird das angegangen?
Naja, ich hoffe, dass es dann auch psychologische Betreuungen in den Schulen gibt und Ansprechpersonen. Ich denke natürlich, eine Lehrkraft muss in so einem Fall halt das weiterleiten an eine qualifizierte Stelle, weil es eine Lehrerin keine Psychologin ist oder eine Traumatherapeutin. Und es war halt auf jeden Fall wichtig, dass solche Fälle sofort weitergegeben werden an die richtige Instanz dafür.
Ja, ich denke mal, das Erkennen, weil ein Kind wird es ja nicht unbedingt gleich weitergeben, dass es daheim Probleme gibt. Da war jetzt auch wichtig, dass man das dementsprechend erkennt, jetzt nicht im Sinne von ausforschen, zwanghaft oder so, aber wenn solche Anzeichen da sind, das auch dementsprechend mit den Kindern versuchen zu reden, dass man ihnen auch den Mut gibt, dass die sowas auch weiterleiten und dass es auf jeden Fall Hilfe gibt.
Wie findest du ist so die Meinung von der Allgemeinheit über Sozialarbeiter? Spürt man da irgendwie eine Feindseligkeit oder eher so, mal gut, dass es euch gibt?
Ich finde voll schön. Also ich bin in Österreich deswegen gekommen, weil da gibt es eine Sozialarbeit, Studienlehrgang. Und das gibt es in manchen Ländern gar nicht. Also ich finde wirklich voll super, dass das Arbeit ist, sehr geschätzt ist und auch sehr braucht ist. Also das ist was in Gesellschaft, was das wirklich, das ist so wie, es gibt so viele Themen, die unter den Teppich gehandeln. Also dass das durch soziale Arbeit, dass eine Unterstützung gegeben ist, das finde ich voll toll. Also ich schätze das Arbeit voll. Ich bin selber Sozialarbeiterin seit 2004.
Sozialarbeiterin Martina Gassner hat jetzt lachen müssen. So viel positives Feedback, das gibt es wahrscheinlich nicht alle Tage, oder?
Ja, überhaupt Feedback zu bekommen ist sehr selten in unserer Arbeit oder eben positives.
Auch die Kindergartenpädagoginnen haben ein sehr, sehr gutes Echo bekommen in dieser Umfrage. Erlebt ihr das auch immer wieder so?
Das Feedback ist sehr wenig, manchmal von den Eltern natürlich am Schluss, wenn die Kinder dann in die Schule kommen, aber ist eher weniger und das hat mich jetzt eigentlich sehr gefreut, dass sie doch einige Menschen auskennen auch im Kindergartenbereich.
Ganz kurz ist das ja auch angesprochen worden, diese Verbindung schulischer Bereich oder pädagogischer Bereich zur Sozialarbeit. Welche Rolle nehmen denn die Kinder in der Sozialarbeit ein oder wie oft sind sie eigentlich Teil des beruflichen Alltags in der Sozialarbeit? Martina Gassner.
Naja, bei uns in der Arbeit dreht sich alles um das Kind eigentlich. Ja. Wir haben als Auftrag, das Wohl des Kindes zu schützen, abzuklären, zu schauen, was braucht das Kind. Und alles rund um das Kind wird wahrgenommen, wird abgeklärt. Und wir haben natürlich viel mit Erwachsenen zu tun oder mit Fachpersonal zu tun, mit Kindergärtnerinnen, mit Lehrerinnen, unterschiedlichsten Fachkräften, die uns unterstützen und da begleiten. Es dreht sich alles ums Kind, ja. Zwischen 0 und 18. Ja.
Ihr werdet gerufen, kann man sagen, wenn es im Familienumfeld nicht passt.
Genau. Wir bekommen sehr viele Meldungen, ja, Und da gibt es ja auch Verpflichtung, Gott sei Dank, das zu melden, ja, von verschiedenen Berufsgruppen. Und dann sehe ich das aber als Zusammenarbeiten, ja, um das Kind so gut wie möglich zu begleiten.
Im Kindergarten logischerweise die zentrale Rolle spielt hier das Kind. Wie sieht denn da der typische Arbeitsalltag aus oder Arbeitstag aus?
Unser Alltag ist eigentlich sehr gekennzeichnet durch sehr viel Gleichzeitigkeit. Das macht es dann oft sehr schwer. Das heißt, ich kann ein Beispiel nennen. Zum Mittag, wir gehen auch auf Mittagspause, dann ist das Personal reduziert, ich stehe allein in der Gruppe und dann wollen Eltern eine Information haben, ein Kind kommt vom Schlafraum, hat sich gerade eingenässt, zwei Kinder streiten im Gruppenraum und die Glocke läutet. Und das ist jetzt, das klingt jetzt eher banal, ja, aber man muss priorisieren ständig. Und dann läuft dann nur die Bildungsarbeit ab, das heißt eben die Kinder gut beobachten, verschriftlichen, planen, Bildungsangebote setzen, Praktikantinnen begleiten, Feste organisieren. Das sind halt ganz viele Aufgaben, die wirklich am Tag auf jemanden zukommen. Und das Priorisieren und das Ständige, dass halt viel parallel abläuft, und dann zu entscheiden, das ist oft sehr stressig. Und das merkt man, ich bin jetzt mittlerweile 28 Jahre in dem Beruf, dass das wirklich auch oft körperlich und emotional sehr anstrengend ist.
Sie haben diese Gleichzeitigkeit angesprochen, dieses immer Beobachten eigentlich ständig und dann entscheiden, was mache ich zuerst. Wie schwer fällt es da zu erkennen, wenn bei einem Kind im familiären Umfeld etwas kippt oder eine Krise ist? Wie schwer ist das dann festzumachen?
Da kommt recht viel Erfahrung bei mir dazu. Als junge Kindergartenpädagogin, wir haben in der Ausbildung eigentlich sehr wenig sozialpädagogische Punkte drinnen. Natürlich schneidet man das an, aber das ist sehr wenig und mit der Erfahrung lernt man. Man muss sich Zeit nehmen, man muss wissen, wie eine Beziehung zum Kind haben und das Kind auch gut kennen. Und wenn sich das Kind dann plötzlich anders verhält oder eben auch körperlich Anzeichen zeigt, eben das kann eben sein Bauchweh oder Kopfschmerzen, das ist jetzt noch nicht akut, aber dass man solche Sachen mal beobachtet und auch dokumentiert. Nämlich wenn dann was Schlimmeres ist, ja, ich sage jetzt einmal ständige Wutausbrüche oder Rückzug oder das Kind isst nichts mehr oder kann nicht mehr schlafen, dann muss man mal schauen und mit den Eltern reden.
Wann würden denn Sie als Kindergartenpädagogin von einer Krise sprechen? Ist es denn, wenn sich Eltern scheiden lassen zum Beispiel, wann ist es denn eine Krise aus Ihrer Sicht?
Sie sprechen da einen ganz guten Punkt an. Ich muss immer schauen, ist das jetzt da momentan eine schwierige Situation, also eine herausfordernde Situation oder schon eine Krise oder eben schon ein Trauma. Und es ist eben so, ich beobachte es, ich dokumentiere das, überlege mir was und wenn ich dann selber nicht mehr weiter weiß, dann suche ich mir mal Hilfe von Externen, also das können Ärzte sein, Kinderärzte sein, Therapeuten sein oder auch das Kinderschutzzentrum.
Wie sieht es denn bei Ihnen als Sozialarbeiterin aus? Wann sprechen denn Sie von einer Krise?
Ich glaube, dass man mit dem Wort Krise sehr gut umgehen muss, weil eine Krise kann natürlich alles sein und jeder empfindet eine Krise anders. Wir sprechen von Krisen dann, wenn Kinder wirklich in einem Zustand sind, dass man sagt, wir müssen jetzt wirklich gut abklären, wie geht es dem Kind, kann das Kind daheim bleiben, wir kriegen eine Meldung rein, die vielleicht nicht einschätzbar ist, die sehr katastrophal klingt, ja, aber Krisen, wir haben den ganzen Tag mit Krisen zu tun, ja, aber ich selber sprich von Krisen, wenn wirklich was sehr Herausforderndes hereinkommt.
Es gibt sehr, sehr viele Fragen rund um Ihre Berufe. Unser Lehrlingsreporter-Team hat eine mitgebracht.
Habt ihr da eigentlich in eurer Ausbildung irgendwie was dazu gelernt, an Anzeichen von Kindern, dass man da Missbrauch erkennt? Gibt es da irgendwelche Methoden oder Merkmale, die man sieht und bestimmen kann vom Kind?
Ist ein Teil der Ausbildung. Missbrauch kann natürlich alles sein. Also wir sprechen von Misshandlungen, von Missbrauch. Wir werden es schnell oft mit sexuellem Missbrauch in Verbindung gesetzt. Also Kinder- und Jugendhilfe, das kommt tatsächlich sehr, sehr wenig vor in der Realität, das muss man so sagen. Aber wir sind natürlich darauf geschult. Ich finde immer nur, man muss gut aufpassen, nichts zu interpretieren und Fachpersonal heranziehen. Das heißt, auch wir haben ganz viel mit Schicksalen zu tun, aber ich ziehe dann trotzdem das Kinderschutzzentrum als Experten zum Beispiel heran. Weil ich kann in ein Kind nicht reinschauen und ich muss ein Kind ja bestmöglichst und schnellstmöglich schützen. Und damit ich da eine Familie nicht vorverurteile, muss ich da sehr sorgfältig umgehen.
Sie haben diesen Punkt angesprochen. Bei Missbrauch denken viele Menschen automatisch an den sexuellen Missbrauch, an die sexuelle Gewalt. Sie haben gesagt, das ist das Seltenere. Was ist denn das, wo Sie sagen, das trifft eigentlich am häufigsten ein?
Also ich finde, in meinem Bereich, wo ich zuständig bin, ist körperliche Gewalt immer wieder ein großes Thema, wo ganz viele Meldungen kommen von Schulen, auch von anonymen Meldungen, dass Kinder misshandelt werden. Auch psychische Misshandlungen nehmen zu. Und da muss man wirklich sehr sensibel umgehen, damit ich die Eltern nicht überfordert, auch die Kinder nicht überfordert. Die haben oft Riesenangst, wenn sie konfrontiert werden dann mit dem Ganzen. Was sagt dann meine Mama, mein Papa? Also man muss da so viel mitdenken. Und das ist mir so wichtig heute auch zum sagen, wir nehmen die Meldungen alle ernst. Aber wir werden oft kritisiert, dass wir nicht gleich was tun. Aber das ist oft Methode, weil das Kind wird total überfordert werden, wenn wir da jetzt in die Schule fahren und sagen, bist du jetzt geschlagen worden, jetzt fahren wir heim zu deinen Eltern. Also wir müssen das wirklich auf das Kind und auf das Alter abstimmen. Und da steckt immer eine Methode dahinter und wir nehmen das aber zu 100% ernst.
Ja, weil das Kind ja auch seine Eltern liebt. Also die Eltern bestehen ja nicht nur aus Schlagen, sondern das sind Mama und Papa. Und das Kind will ja auch Mama und Papa schützen. Das weiß oft ganz genau, auch sehr junge Kinder kennen das schon sehr gut. Spüren, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und ja, und da muss man sehr vorsichtig vorgeben, auch im Kindergarten. Ja.
Dann hören wir mal, was noch an Fragen aufgetaucht ist.
Wie verarbeiten die KindergärtnerInnen und SozialarbeiterInnen so einen schweren Fall? Belastet die das? Kriegen die da irgendwie Hilfe, damit sie damit dem klarkommen?
Freilich belastet das. Und gerade wenn, wir haben ja mit sehr kleinen Kindern zu tun, das ist oft nicht sehr klar. Ja? Man spürt da was, man beobachtet was. Das kann eben sein, dass das Kind auf einmal plötzlich aufhört zum Reden im Morgenkreis, wenn es um bestimmte Themen geht, und das hält man mal und dokumentiert man und hält man mal fest. Wenn das dann öfters passiert, tragt man das natürlich mit heim und dann geht man mal zur Leitung und sagt, mir ist da was aufgefallen und ich habe das schon öfters gehabt. Wir haben, und das ist wirklich für Privatpersonen, man kann sich im Kinderschutzzentrum Hilfe suchen, auch anonym, und diese Fälle durchbesprechen. Und die sagen einem dann ganz klar, soll man Meldung machen oder nicht, weil viel, das ist so eine große Unsicherheit. Soll man jetzt was machen, richtet man da was an in der Familie oder nicht? Aber wir im Kindergarten haben ja ganz klar einen Auftrag, dass wir Meldung machen müssen bei jeder Vermutung. Und trotzdem kann man das vorher machen, dass man sich anonym Hilfe sucht.
Wie sieht es da im Sozialarbeiterbereich aus?
Also wir haben natürlich viele Belastungen und jeder muss ein Stückchen schauen, wie er damit umgeht. Aber was bei uns einfach ist, wir haben ein großartiges Team, ohne dem man das, glaube ich, nicht durchstehen würde. So ein Alltag oft, ja nicht jeder Tag, aber es ist halt doch, es geht im Stundentakt, ist irgendein menschliches Schicksal auf dem Tisch. Wir haben eine Supervision. Das heißt, wir gehen alle 6 Wochen circa zu einem Supervisor und können dort schwierige Sachen besprechen. Aber man muss schon gut auf sich schauen, weil die Arbeit holt dann oft im Privaten ein und man hat noch gar nicht gecheckt, dass das jetzt die Arbeit ist. Ja. Und man muss sich viel mit sich selber auseinandersetzen, weil man wird auch konfrontiert. Die Themen, die machen was mit einem. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag traurig nach Hause gehen. Also man lernt das schon, damit umzugehen. Wenn man das nicht so schafft, kann man an der Kinder- und Jugendhilfe das, glaube ich, auch nicht lang aushalten. Ja.
Wenn einem das dann auffällt und man das durchgegangen ist und man sich denkt so, ja, da irgendwas ist da. Ab wann sollte man als Privatperson das Jugendamt einschalten? Oder generell, wenn jetzt Gerücht, sage ich mal, den Umlauf macht, hey, also das Kind wird daheim nicht gut behandelt, mit wem rede ich da? Soll ich da die Mutter ansprechen, soll ich das Kind ansprechen, was hilft da?
Ich sage immer, lieber einmal zu viel angerufen wie zu wenig. Man braucht nicht die Sorge haben, dass wir da jetzt eine Familie dann zerstören. Ja, wir klären sehr sensibel ab, aber es ist natürlich, ich muss mir immer überlegen, ist das jetzt was, weil ich das mache, weil ich die Nachbarin nicht mag, oder habe ich wirklich Sorgen um ein Kind? Und dann soll sich bitte jeder bei uns melden. Ja. Also ich habe erst letzte Woche einen Vater gehabt, der gesagt hat, da kann sich ja jeder melden. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Ja. Also jeder kann sich bei uns melden. Und sollte sie auch bitte melden, weil die Kleinkinder sind auf das angewiesen.
Weil die eben noch selbst sich nicht ausdrücken können.
Also man kann sie auch bei uns anonym beraten lassen. Also wir haben eine Erstabklärung, die jeden Tag da ist und wo man anrufen kann, wenn man sich unsicher ist. Aber auch die Eltern selber ansprechen als Nachbarin oder auch wenn wir Meldungen kriegen von Einrichtungen, da ist auch im Ablauf, das muss vorher mit den Eltern besprochen worden sein. Ja.
Also dokumentieren, dann kommt das Elterngespräch, was wirklich sehr herausfordernd ist, weil man muss sich das wirklich sehr gut überlegen. Und da ist jeder, hat eh schon die Frau Gassner gesagt, wirklich nur das erzählen, was man wirklich beobachtet und nichts eininterpretieren, was das Kind vielleicht selber gesagt hat auch. Und es gibt ja auch dann plausible Erklärungen, oft, wo man diese Meldung dann wirklich vermeiden kann. Zum Beispiel habe ich mal ein asiatisches Kind gehabt, das hat blaue Flecken gehabt, hinten am Rücken und am Po. Und dann haben wir die Mutter drauf angeredet und es waren wirklich so Mongolenflecken, die dann irgendwann im Laufe der Zeit weggingen. Also darum ist es auch wichtig, dass man die Eltern darauf anredet, aber das macht natürlich schon was mit einer Kindergartenpädagogin, gell? Wenn man eine Vermutung hat und man muss dann, und das gehört wirklich gut vorbereitet, das Gespräch, und da hat man wirklich ein paar Tage vorher ja, auch schlaflose Nächte, gell?
Was mir nur dazu einfällt, der Magistrat oder wir in der Abteilung haben ja die Kindergartensozialarbeit, die ja mehr jetzt vorhanden ist, wo auch wirklich dann auch Sozialarbeiter einmal in der Woche in einem Kindergarten sind und auch solche Gespräche begleiten. Oder wir können es nicht immer leisten, aber wenn wir eine Familie auch schon kennen, auch sowas gemeinsam zu machen. Ja. Wir sind halt, das ist unser täglicher Alltag, sowas anzusprechen, ja.
Für alle, die jetzt sagen, das würde mich interessieren, wo ich mich dahin wenden kann, wir werden Links unterhalb dieses Podcasts einfügen. Nützen Sie das. Und noch eine Frage aus unserer Lehrlingsredaktion.
Also ich frage mich, wie man mit bereits älteren Kindern umgeht, weil die sind ja in der Entwicklung schon viel weiter und verstehen auch viel mehr, was daheim abgeht. Und da würde mich interessieren, wie man da mit denen kommuniziert. Oder ob man da einen Unterschied zwischen den verschiedenen Altersklassen macht?
Ja, natürlich. Ja.
Muss man wahrscheinlich, oder?
Muss man, ja. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem 7-Jährigen sprich oder mit einem 16-Jährigen. Ja. Also wir haben da unterschiedliche Methoden. Und natürlich wird es leichter, umso älter die Kinder sind, mit ihren Sachen anzusprechen. Am schwierigsten ist, wenn sie nur der Sprache nicht mächtig sind.
Wir haben auch viele Immigrantenkinder, die können sich dann auch weniger ausdrücken, aber wir arbeiten da ganz viel mit Gefühlen, mit Gefühlssmileys, wo sie sich dann ausdrücken lernen, auch über Körperwahrnehmung. Und wenn sie ein Kind gut gespürt, kann es uns schon sehr viel mitteilen. Ja.
Wir wollen jetzt einmal einen Blick in den Alltag in der Sozialarbeit werfen. Hier eine kurze Übersicht, was denn die Erziehungshilfe in der Stadt Linz alles abdeckt. Die Abteilungen Erziehungshilfe 1 und 2 stehen Familien zur Seite, wenn es zu Hause herausfordernd wird. Egal ob Eltern, Kinder, Jugendliche oder deren Bezugspersonen wie Lehrerinnen oder Lehrer und Ärztinnen und Ärzte, wer Sorgen hat, kann sich an sie wenden. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen überprüfen, ob eine Gefährdung für ein Kind besteht und bieten bei Bedarf schnelle und professionelle Hilfe. Sie begleiten Kinder, beraten Eltern und stärken deren Erziehungskompetenz und setzen mobile Hilfen direkt in der Familie ein. In Krisensituationen sorgen sie dafür, dass Kinder und Jugendliche geschützt sind. Die Erziehungshilfe bietet Unterstützung, wann immer sie gebraucht wird. Unkompliziert, verlässlich und stets mit dem Ziel, Familien zu stärken. Also Familien in schwierigen Situationen unterstützen, die Kinder schützen. Lassen das denn auch alle Familien zu?
Also wir haben immer wieder mit Widerstand zu tun, aber wir haben ganz viel mit Familien auch zu tun, die sich von selbst an uns wenden, die Hilfe suchen, die oft Hilfe im Kopf haben, die wir gar nicht zur Verfügung haben. Ja. Aber das ist natürlich leichter zu arbeiten wie mit Menschen, die im Widerstand sind. Aber wir sind auch da sehr gut geschult und es braucht halt einen langen Atem und erstens, das Gesetz lässt es gar nicht zu, aber auch unser Zugang lässt es nicht zu. Und wir arbeiten nach der Zen-Methode, das heißt sehr lösungsorientiert. Und es gibt immer einen Punkt, wo man eigentlich mit Familien dann zusammenarbeiten können, außer es sind Geschichten, die halt einfach, ja, wo Kinder halt dann nicht zu Hause bleiben können. Aber auch da ist irgendwann meistens möglich.
Doris Schörgendorfer, wie schaut es denn in den Kindergärten aus? Wie schwierig ist es da, mit den Eltern ein Team bilden zu können?
Ja, das braucht auch genauso Zeit. Man muss Beziehungen aufbauen, die müssen Vertrauen aufbauen. Das braucht Zeit, Gespräche führen. Man muss das Kind gut kennen und wenn sie dann merken, man kennt das Kind wirklich gut, dann können sie auch gut Sachen annehmen, die Eltern.
Haben Sie sich schon mal an Sozialarbeiterinnen wenden müssen?
Ich habe schon selber eine Meldung gemacht, also mittels einem Formular, da ist es um einen pflegerischen Zustand gegangen von einem Kind. Ich war schon öfters im Kinderschutzzentrum, das haben wir dann selbst abgehandelt, diese Fälle. Ganz früher einmal, also eine junge Kindergartenpädagogin war, habe ich einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch gehabt und dann ist es wirklich beim Gespräch rausgekommen, dass der Vater selber sexuell missbraucht worden ist. Also das war ganz schwierig und da waren wir wirklich nur sehr alleine. Das war in den 90er Jahren. Und aber mit diesen Erfahrungen lernt man und wächst man selber auch. Ja.
Aber der Schritt wird wahrscheinlich immer schwer fallen, oder?
Das ist immer schwierig, ja.
Also da hat sich einiges getan, auch jetzt von den Rahmenbedingungen her, von den Vorlagen, Martina Gassner.
Also ich finde, ich mache es jetzt seit 19 Jahren und allein diese 19 Jahre hat sich schon total viel verändert, auch vom Zugang, vom Bild der Kinder- und Jugendhilfe. Es ist nicht mehr das Jugendamt oder die Fürsorgeschwestern. Also wie ich noch angefangen habe, hat es den Namen noch gegeben. Ich bin nur so genannt worden, obwohl das schon lang vorbei war. Aber ich finde, was sie am meisten getan hat, ist der Umgang mit den Menschen. Wir holen die Leute dort ab, wo sie stehen und Beteiligung ist ein großes Wort geworden in der Sozialarbeit und sie einfach einlassen auf die Familie, die Sprache wählen. Ich spreche halt dann auch so, wie die Familie spricht, ich nehme es ernst und da hat sie ganz viel dann auch zu meinen Anfängen, weil wir haben viel Macht. Zwar nicht so eine Macht, wie man oft glaubt, aber wir haben viel Macht und das kann auch schnell ausgenützt werden. Aber die Sozialarbeiter, die ich kenne, die würden das nie machen, weil sie das einfach total verändert hat, Gott sei Dank. Ja.
Gehen wir mal zu dem Moment, wo ein Anruf bei Ihnen hereinkommt. Was passiert dann bei Ihnen?
Ich lasse mir mal schildern, was die Sorgen sind. Aber wir schauen auch immer gleich am Anfang, was läuft da gut. Das sind so unsere zwei Parameter, Ressourcen und Sorgen. Und dann kommt es jedem nach dem drauf an, was geschildert wird. Ist das Verdacht auf eine Misshandlung? Wir ziehen schnell das Team, also ich hole mir schnell mein Team und wir besprechen halt dann einfach, wenn es eine Krisenmeldung ist. Aber in den meisten Fällen reicht es eigentlich aus, dass wir ausmachen, die Pädagogin schickt einmal einen Bericht. Wir kennen die Familie oder nicht, das macht einen großen Unterschied. Dann nehmen wir Kontakt auf zur Familie, nachdem der Kindergarten das gemacht hat zum Beispiel. Und je nachdem reden wir dann mit den Kindern, mit den Eltern. Bei uns, es gibt Hausbesuche, also es ist total umfangreich. Aber am Anfang ist es einmal wichtig, auch die Pädagogin abzuholen. Weil ich bin selber auch Kindergartenpädagogin und ich habe später meine Ausbildung gemacht, aber ich habe gar nichts gehört von der Kinder- und Jugendhilfe. Und ich stelle mir dann schon immer vor, wie geht es denn jetzt derer Person? Warum ist die jetzt aufgeregt oder so? Aber die kennt meinen Alltag nicht. Und da ist es auch immer ganz wichtig, da eine Beruhigung zu schaffen, weil die Pädagogin muss ja dann weiterarbeiten mit dem Kind und ja, die muss ich auch ernst nehmen, das ist wichtig.
Da wollte ich auch nur sagen, da hat sich auch einiges dann in den Jahren. Früher haben wir zum Beispiel eine Meldung gemacht und dann hat man nichts mehr gehört von der Kind- und Jugendhilfe. Und jetzt ist es schon, ich habe jetzt auch gerade ein Kind, da kriege ich einen Anruf, wir tauschen sie aus, die fragt mich auch, was ich dazu denke oder wie sich das Kind gerade verhält. Und das finde ich aber gut, weil das gibt mir natürlich auch ein gutes Gefühl, dass da noch wer ist, der daheim schaut. Wir schauen im Kindergarten. Und das war früher überhaupt nicht. Wir haben eine Meldung gemacht und das war es dann und dann haben wir nichts mehr erfahren. Da ist eh immer unter dem Datenschutz gegangen, obwohl wir das Kind ja auch genauso im Kindergarten kennen. Ja.
Das wird es auch wahrscheinlich immer wieder brauchen, dieses darüber sprechen, diese Grenzen aufzeigen. Gehen wir noch einmal in Richtung Daten und Fakten. Wie häufig kommt denn das vor, dass aus Kindergärten Gefährdungsmeldungen gemacht werden müssen, beziehungsweise wie viele sind es denn in Summe in Linz? Und hier sind die genauen Zahlen. Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen der Stadt Linz stehen jährlich mit durchschnittlich 2.800 Familien in Kontakt, wobei diese Zahl seit Jahren leicht ansteigt. Die Bandbreite der Unterstützung reicht von Erstanfragen bis hin zu intensiver Hilfe. Jährlich erhalten etwa 200 Kinder direkt in der Familie mobile Unterstützung durch sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungs- und Alltagshilfe oder andere Formen der Hilfe. Die Unterstützung durch die Erziehungshilfe 1 und 2 kann von wenigen Wochen bis zu mehreren Jahren dauern. Häufig wird eine mögliche Gefährdung von Pädagogen oder Pädagoginnen aus dem schulischen Umfeld, aber auch aus Kindergärten, Krabbelstuben und Horten wahrgenommen. Ja, soweit zu den Zahlen, Doris Schörgendorfer. Wie sehen Sie das? Erzählen die Kleinen immer gleich, was zu Hause passiert oder würden Sie sagen, na, das ist leider nicht so?
Da kommt es eben darauf an, sind sie der Sprache überhaupt mächtig? Also wir haben viele Immigrantenkinder oder Kinder nehmen, wenn sie klein sind, alles ein bisschen anders wahr und erzählen das auch anders. Also es drückt sich eher im Verhalten aus, wenn was passiert ist. Und dann merkt man, da passt irgendwas nicht. Aber bei den Eltern, die kommen nicht jetzt gleich ein und sagen, heute war irgendwas. Und Krisen können, so wie wir am Anfang auch gesagt haben, ganz für uns Kleinigkeiten sein. Und in der Familie löst das eine riesengroße Krise aus. Und das Kind zeigt es dann meistens im Verhalten. Und der erste Weg ist dann trotzdem, ich gehe zu den Eltern und sage, war heute irgendwas? Ich frage einmal nach.
Wie erleben Sie das mit dem Familiengeheimnis? Ist das oft schwer zu lüften oder schwer dahinter zu schauen?
Ja, Kinder sind sehr loyal ihren Eltern gegenüber. Und darum ist es auch wichtig, vorher wie gesagt, wir kommen nicht immer am ersten Tag und steigen dann in den Fall ein. Auf der anderen Seite ist es wichtig, den Kindern zu signalisieren, wie dann was. Weil Kinder verstummen dann auch sehr schnell. Wenn sie merken, jetzt habe ich das eh schon dreimal der Lehrerin erzählt, aber da tut sie nichts, ja, dann wird es schwierig. Und die große Sorge von Melder und Melderinnen ist auch immer, sagen die Kinder dann noch was. Ja. Aber wir sind da schon sehr geschult, ob uns jetzt ein Kind was erzählt, weil es gerade nicht darf oder ob es wirklich eine Wahrnehmung ist, das hat, ja. Immer wissen wir es nicht und wir können nicht jedes Familiengeheimnis lüften und das ist auch nicht unser Zugang, aber einfach, dass das Kind merkt, es wird ernst genommen, ist ja oft schon ganz viel, was das Kind sich mitnimmt fürs Leben. Weil wir sind nicht die Polizei, das sage ich ja immer dazu, wir müssen jetzt nicht ermitteln, wer hat Recht und wer nicht, weil oft steht es ja außer, die Kinder haben was erzählt, was nicht stimmt und die Eltern haben voll die Schwierigkeiten gekriegt. Das besprechen wir dann auch mit den Kindern, aber gleichzeitig, ein Kind macht sowas auch nicht einfach so. Ja.
Und im Spielverhalten merkt man oft was. Zum Beispiel, das Kind spielt Puppenhaus und immer wieder eine Szene. Also da wäre ich schon hellhörig, das notiere ich einmal. Oder das Kind zeichnet was, aber das ist immer ganz gefährlich, aber trotzdem und sagt dann was dazu. Also da werde ich, und das ist eben genau das, was ich auch schon Erfahrung gemacht habe, wenn man dann oft nachfragt, die Kinder wissen dann sofort, oh, jetzt habe ich was gemacht, das darf die jetzt nicht wissen. Also man soll dann auch wirklich ganz vorsichtig sein und nicht nachfragen, eher im Spiel, dass man vielleicht dann was rausfindet, ja.
Wenn ich das jetzt so richtig übersetze, ist der beste Weg, einfach sich an die Profis zu wenden, Auch hier noch einmal die Erinnerung, wir werden die Links unten anfügen. Also suchen Sie das heraus, wo Sie denken, da haben Sie die beste Begleitung und nützen Sie diese Gelegenheit. Ganz häufig ist ja auch so ein Riesenthema das, was werden die anderen denken? Dass Eltern sich denken, na, ich will kein Gerede, ich will nicht, dass da irgendwas ist mit rund um das Kind. Kann man das Kind so weit schützen, dass man sagt, ja, das ist jetzt wirklich eine Angelegenheit nur zwischen dem Kind, den Eltern und uns?
Diskretion ist oberstes Gebot, Datenschutz natürlich. Und wenn ich merke, dass ein Gerücht im Umlauf, dann sofort Elterngespräche und eine klare Haltung zeigen, dass einfach diese Unsicherheit nicht zur Spekulation wird. Und ich habe das einmal gehabt, aber da habe ich mir gleich die Eltern geholt. Und das hat dann auch gepasst.
Erleben Sie das auch im sozialarbeiterischen Tätigkeitsfeld so, dass Sie sagen, man braucht auch da dieses Abgrenzen, aber auch gleichzeitig vielleicht ein Stück Offenheit, dass die Eltern sagen, ja, wir haben ein Thema?
Ja, glaube ich schon, ja. Bei uns ist es auch so, dass natürlich jeder immer glaubt, er ist der Einzige, der zu uns kommt und sich Hilfe holt. Ja. Die Angst ist immer da. Was sagen die anderen, dass ich jetzt mit euch im Kontakt bin? Und ich habe es dann wirklich schon erlebt, dass dann die anderen beim Heimgehen treffen, weil die auch gerade kommen. Und das ist natürlich super peinlich für alle, aber gleichzeitig haben sie dann auch lachen müssen, ja, weil dann haben sie gemerkt, sie holen sich alle Hilfe und es ist nicht schlecht. Ja.
Ja. Wir haben jetzt immer wieder diesen Fall oder diese Fälle hervorgeholt, wo etwas nicht so optimal läuft. Man kann aber sagen, und ich hoffe, Sie unterschreiben das, dass der normale Alltag zwar herausfordernd ist, aber mit sehr vielen schönen Momenten geprägt ist im Kindergartenbereich. Hier eine kurze Übersicht, was denn die Kernaufgabe von Kindergärten in der Stadt Linz ist. In Linz gibt es viele Angebote für die Kleinsten. Kinder ab 8 Wochen können eine städtische Krabbelstube besuchen. Ab 3 Jahren steht ihnen dann der Kindergarten offen, bis zum Schuleintritt mit 6 Jahren. Es gibt 124 Kindergärten, Krabbelstuben und Horte. Diese Einrichtungen sind für alle Kinder wichtig in ihrer Entwicklung und unterstützen vor allem berufstätige Familien. Jedes Kind wird dabei individuell gefördert, egal ob es darum geht, etwas Neues zu lernen, selbstständig zu werden oder gut mit anderen Kindern umzugehen. Die Betreuung in Linz richtet sich nach dem österreichweiten Bildungsrahmenplan, damit alle Kinder die besten Chancen für ihre Zukunft bekommen. Sie beide in Ihren Berufen geben Impulse, so kann man es ja zusammenfassen, im Kindergartenbereich wie auch in der Sozialarbeit. Manche haben ja auch direkt vergessen, welche Talente in ihnen schlummern. Wie kann man denn Kinder, Jugendliche ermutigen, fördern mit ihren Talenten?
Wir arbeiten nicht alleine mit den Kindern, sondern wir haben auch die Möglichkeit, sozialpädagogische Familienbetreuungen zu installieren und das ist ein großer Teil unserer Arbeit und die Sozialpädagogen, die für uns da tätig sind, die leisten einfach diese großartige Arbeit auch, weil die finden das mit den Kindern wieder heraus und vor allem übers Tun in der Freizeit. Die gehen klettern, die gehen schwimmen. Voll viele Kinder wissen gar nicht, was sie überhaupt können oder wissen gar nicht, wie ein Wald ausschaut zum Beispiel oder so. Und über das kommt man wieder ins Tun und auch die Eltern wieder darauf hinweisen, was können eure Kinder gut, dass man gemeinsam da wieder schaut. Und für das sind einfach die Sozialpädagogen und Pädagoginnen sehr wertvoll, die dann in den Familien tatsächlich mit allen arbeiten.
Genau, und es muss eben nichts Großartiges sein, das kann einfach auch sein in der Familie, die Kinder am Alltag teilhaben lassen. Das können hauswirtschaftliche Tätigkeiten sein. Jeder Mensch will gebraucht werden und gerade ganz kleine Kinder, wenn sie merken, sie können mithelfen beim Kochen, beim Backen, beim Wäsche aufhängen. Das gibt ihnen so viel und sie lernen auch total viele Fertigkeiten dazu. Da brauche ich nicht groß irgendwie was machen, aber wenn ich wenig Geld habe, kann ich das mit Kindern machen und die Kinder sind dann auch zufrieden und, ja, und fühlen sich auch geliebt.
Erleben Sie auch das Medienkonsumverhalten, dass das einen Einfluss hat?
Ja, also der Handykonsum ist ein Riesenthema auch bei uns. Wir haben ganz viele Krisensituationen, unter Anführungszeichen, wegen den Medien, wo sich Eltern an uns wenden und sagen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Wir haben die Polizei gebraucht, weil ich das WLAN ausgeschaltet habe. Oder, also das hat natürlich gleichzeitig... sehen wir, es braucht einen Umgang damit, weil es ist nicht mehr wegzudenken und am Jugendlichen das wegzunehmen oder am Kind, dann hat es keine Freund mehr. Also es braucht so einen Mittelweg. Ja. Und es gehört halt ein gesunder Umgang damit geschaffen. Ja. Und, aber das ist eine Riesenherausforderung.
Das ist eine Riesenherausforderung, weil es es überall gibt und natürlich Bedürfnisse ziemlich schnell, also es ist ja nicht einmal ein Bedürfnis, es ist ein Verlangen, schnell gestillt werden und das Kind dann schnell ruhig gestellt wird. Aber das Kind verlernt einfach, dass soziale Interaktion schätzt und dann hat man Probleme in der Sprachentwicklung. Und es ist dann wirklich, wenn das in die ersten 3 Lebensjahre schon konsumiert wird, ganz schwer aufzuholen. Da gibt es eben dann, die Barmherzigen Brüder haben das eben gesagt, den Pseudoautismus. Und wir haben da wirklich sehr zu kämpfen in den Kindergärten draußen. Wir haben wirklich schon Handys in die Kindergartentasche, damit die Eltern, dass das Kind überhaupt in den Kindergarten geht. Und ja, und dann ist man plötzlich in einer sozialen Gemeinschaft mit 22 anderen Kindern. Und dann muss man sich da ohne Handy durchkämpfen. Und das merken wir vermehrt, dass das auch für uns schwierig wird, wenn wir ein Bilderbuch anbieten. Wir kennen, früher hat man ein Bilderbuch angeboten und das war was Tolles. Und jetzt muss man die Kinder wirklich, da muss man sich alles Mögliche einfallen lassen, dass das auch interessant wird, das Bilderbuch. Ja, weil das Handy natürlich viel mehr zu bieten hat.
Kann man sagen, dass Doris Schörgendorfer, dass auch dieser Medienkonsum die Entwicklung beeinflusst eines Kindes?
Ja, Schlafmangel zum Beispiel, dass die Kinder einfach nicht mehr ins Bett gehen oder eben die Eltern Angst haben, wenn das Kind zu laut schreit, dass die Nachbarn eben die Polizei rufen. Die Hilflosigkeit einfach, es ist wirklich dann schon ein Suchtverhalten. Und dann muss man auch noch ganz klar sagen, die Kinder sehen ja auch Inhalte, die, wo der Kinderschutz eigentlich greifen müsste, aber das ist schon so vielfältig, also Pornografie ist ein Thema, Gewaltszenen und auch schon kleine Kinder und das ist, ja, weil sie einfach unbeaufsichtigt diese Medien konsumieren. Das kann schon sein, dass die Eltern sagen, ja, die sehen ja Kinder-YouTube, aber die brauchen nur ein paar Knöpfe drücken und dann sehen sie was anderes.
Sie haben genickt bei dem, Martina Gassner, bei dem Wort Hilflosigkeit auch in der Familie. Das erleben Sie offenbar auch.
Was diese Medien anbelangt, auf jeden Fall. Wir sagen oft im Team, auch die jüngeren Kolleginnen nicht so, aber ich war auch oft überfordert, ja. Aber Kinder sehen da wirklich Sachen, wo sie leider auch Erwachsene dann in so Gruppen reinschmuggeln. Und also es ist wirklich auch nicht ohne und gefährlich. Und ich habe Hochachtung vor diesen Eltern, die das dann, dass das immer im Blick hast und im Griff hast. Und das Handy wegzunehmen, heißt da Isolierung für Kinder. Also das ist so beides. Ja. Da einen Mittelweg zu finden, braucht es gute Unterstützung. Und es gibt diese Unterstützungen auch, ja.
Der Link zu dieser Broschüre, die bereits genannt wurde, der wird auch wieder unten angefügt. Doris Schörgendorfer, Kindergartenpädagogin. Was sind denn Glücksmomente in Ihrer Arbeit?
Ja, wenn ein Kind lange an der Entwicklungsaufgabe, an einer bestimmten Entwicklungsaufgabe arbeitet und es dann plötzlich schafft, dann wird eben Vertrauen spürbar. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin in einer Integrationsgruppe, da habe ich Kinder mit Behinderung drinnen und wenn ein körperbeeinträchtigtes Kind das auf einmal auf dem Spielturm raufschafft, weil ich mir vielleicht Hilfe überlegt habe, aber wo er es dann selber schaffen kann und er steht dann oben mit einem strahlenden Gesicht und macht es immer, immer, immer wieder, dann ist das für mich Glück. Was auch Glück ist, ist für mich, wenn ich selber neue Projekte starte. Ja, ich habe einen Maltisch getischlert und an der Malort eingerichtet und wenn ich dann eben sehe, gerade Kinder mit Autismus, die ich dann habe, die wirklich nur sekundenweise irgendwo spülen und dann in dem Malort auf einmal 30 Minuten drinnen sind. Also das ist für mich Glück. Oder wenn ich Kinder, die wirklich aus schwierigen Familienverhältnissen kommen und ich sehe die ein paar Jahre später und die kommen zu mir her und sagen, Doris, und gib mir die Hand. Und dann weiß ich einfach, ich habe was bewirkt, das kann sich nur an mich erinnern. Das ist Glück für mich.
Sozialarbeiterin Martina Gassner, was sind denn die Glücksmomente in Ihrem Job?
Ganz viel eigentlich, obwohl wir eine Arbeit haben mit ganz viel Schicksalen, aber einfach auch zu jeder Familie, zu der man Zugang kriegt, wo man sich vorher gedacht hat, die haben einen beschimpft oder die wollten gar nicht mit einem sprechen und auf einmal rufen sie einen an und sagen, wir brauchen da jetzt Hilfe. Oder wenn man sieht, wie sich Kinder dann trotzdem in Familien entwickeln können und einfach wir geben den Kindern einfach auch eine Stimme und die machen dann was damit. Und ich glaube, das ist auch so das, was uns Sozialarbeiter einfach auch tragt, weil jeder von uns kennt Menschen, wo man sich gedacht hat, wenn da wer da gewesen war vor 50 Jahren oder so, hätte die vielleicht anders entwickelt. Und das ist einfach das, wo man heute immer nur Gänsehaut kriegt, wenn man weiß, dann hat man zumindest für kurze Zeit, war man für den da und hat ihm ein Leben oder einen kleinen Schritt in seinem Leben ermöglichen können. Genau.
Vielen Dank für diese Einblicke in einen vielfältigen Beruf, kann man sagen. Weiterführende Informationen und hilfreiche Tipps zu diesem Thema, eben Hilfe für Kinder in Krisensituationen, finden Sie unterhalb dieses Podcasts. Und ich wage zu sagen, dass ich eines mitnehmen kann, sich helfen zu lassen, bedeutet Stärke und nicht Schwäche. Also das auf jeden Fall zu nützen. Weiterhin viel Stärke und viel Freude wünsche ich auch Ihnen beiden, Martina Gassner, Sozialarbeiterin.
Danke.
Doris Schörgendorfer, Kindergartenpädagogin.
Danke.
Der Stadt Linz, und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Bis zum nächsten Mal im Stadtcafé Linz.
Auch mit uns aus der Lehrlingsredaktion.
Verwaltung wird hörbar.
Authentisch,
spannend
und ungefiltert.